Ihr hört Ludoskop, der Podcast zu Game Studies und Spielkultur. Mein Name ist Jan-Sebastian Weingut und ich bespreche Texte über digitale Spiele als Forschungsgegenstand. Doch bevor es heute richtig losgeht, möchte ich erst einmal ein paar persönliche Punkte ansprechen, die mir wichtig sind. Zunächst einmal zu diesem Podcast selbst. Ich habe jetzt eine Pause von etwas über einem Jahr eingelegt, obwohl das Projekt ja noch nicht mal richtig gestartet ist. Trotzdem möchte ich das hier unbedingt fortführen. Allerdings jetzt erstmal auf einer unregelmäßigen Basis. Also erwartet gerne neue Folgen, aber eben nicht einmal alle x Wochen oder so, sondern eben dann, wenn ich es schaffe. Die Gründe für meinen Aussetzer sind vielfältig. Es hat sich einiges in meinem Leben geändert. Ich habe meinen Job gewechselt, was mir viel abverlangt hat, mehr als ich anfangs dachte. Außerdem bin ich umgezogen und ja, ich habe geheiratet, daher auch mein neuer Nachname, falls es irgendwem aufgefallen sein sollte. Also zusammengefasst könnte man sagen, ich hatte im letzten Jahr einiges zu tun. Aber ursprünglich lag meine Abstinenz vom Podcast vor allem daran, dass ich Anfang 2024 chronisch erkrankt bin und infolgedessen meine Prioritäten einfach anders legen musste. Aufgrund dieser Erkrankung bzw. der Symptome, die damit zusammenhängen, habe ich einen regelrechten Ärztinnenmarathon hinter mir. Ich wurde wirklich von unten bis oben durchleuchtet und vermessen. Mein Körper wurde dabei übersetzt in unterschiedliche visuelle Darstellungen und in numerische Werte, also in jede Menge Zahlen für ganz viele unterschiedliche Indikatoren. Diese Erfahrung hat mich dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie eigentlich Computerspiele mit dem Thema Gesundheit umgehen. Dazu habe ich ein wenig in dem Essayband »Krankheiten in digitalen Spielen« gestöbert. Dieser Essayband wurde 2020, passenderweise, während der Corona-Zeit veröffentlicht. Die Herausgeber sind Arno Görgen und Stefan Heinrich Simond. Bei Interesse könnt ihr euch den Band kostenfrei beim Transkript-Verlag herunterladen. Den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Für die heutige Folge möchte ich einen Text aus diesem Band besprechen, der von Brandon Rogers geschrieben wurde. Seines Zeichens Doktor für Kommunikation und digitale Medien und wohnhaft in North Carolina. Also in den USA. Der Essay trägt den Titel Dude, How Much Health Do You Have Left? On Masculinity and the Rationalization of Health in Video Games. In ihm schreibt Rogers über die Rationalisierung bzw. die Quantifizierung von Gesundheit in Spielen und wie das aus seiner Sicht mit hegemonialer Männlichkeit zusammenhängt. Mit Rationalisierung oder Quantifizierung von Gesundheit sind hier solche Mechanismen gemeint wie Lebenspunkte, Gesundheitsbalken, Statuseffekte und so weiter, also die Überführung von Verletzungen oder Erkrankungen in messbare Größen, die sich in Spielen dann auch als solche präsentieren. Es geht also um Punkte, Balken oder bestimmte Grafiken, die jeweils in irgendeiner Form die Gesundheit der Spielfigur symbolisieren. Für Rogers hängt diese Repräsentation von Gesundheit in Spielen ganz eng mit unserem westlichen Verständnis von Medizin und Gesundheit zusammen. Und dieses Verständnis geht bis heute, so die Kritik, weitestgehend vom westeuropäischen weißen Mann als Idealkörper aus. Eine wichtige Rolle hierbei spielt für Rogers die Biopolitik der westlichen Gesellschaften. Den Begriff Biopolitik entlehnt er dem französischen Philosophen Michel Foucault, der damit unter anderem die Machtverhältnisse in modernen Staaten beschrieben hat. Biopolitik meint, kurz gesagt, die politische Regulierung auf Grundlage der biologischen Merkmale einer Bevölkerung, wie Altersverteilung, Geburtenrate und eben auch die diversen Daten zur Gesundheit der Menschen. Da nun die Erkenntnisse der Humanbiologie und Biomedizin klassischerweise vom Mann als Idealtypus ausgehen, fördert eine Biopolitik, die auf diese Erkenntnisse zurückgreift, nicht unbedingt in erster Linie die allgemeine Gesundheit, sondern vor allem die Gesundheit westeuropäischer weißer Männer. Lebenspunkte und Gesundheitsbalken in Spielen, so argumentiert Rogers, sind wie die medizinischen Daten, die den Staaten und ihren Institutionen als Grundlage für ihre Biopolitik dienen. Für Rogers reproduziert die Darstellung von Gesundheit in Spielen daher die männliche Vormachtstellung in der Biomedizin und in der Biopolitik. Aber der Reihe nach steigen wir also ein in die konkrete Lektüre. In der Einleitung zu seinem Artikel stellt Rogers fest, dass es so scheint, als haben SpielerInnen immer eine medizinische Enzyklopädie in ihrem digitalen Rucksack dabei. Denn sobald es dem Spielcharakter schlecht geht, erhält man in vielen Spielen oftmals umgehend die genaue Diagnose inklusive Auswirkungen und Dauer der Symptome. Krankheiten erscheinen dabei zumeist als Statuseffekte, welche die Eigenschaften der Spielfigur in der Regel negativ beeinflussen. Sprich, die Statistiken der Spielfigur, wie etwa Gesundheit, Ausdauer oder Stärke, werden für eine bestimmte Zeit gesenkt. Im Gaming-Jargon spricht man hier auch von den sogenannten Debuffs, im Unterschied zu den Buffs, also den Eigenschaftsverbesserungen. Rogers stellt fest, dass die Mechanik von Buffs und Debuffs uns als Spielende in einem Zustand ständiger Aufmerksamkeit hält. Wir müssen ständig die Gesundheitsdaten unserer Spielfigur im Blick haben und richtig interpretieren. Uns und nur uns allein obliegt die Verantwortung über die Gesundheit unserer Spielfigur. Bei Krankheiten oder auch Verletzungen in Spielen geht es also auch um eine Art ständiger Selbstkontrolle und, so Rogers, vor allem um das richtige Management von Ressourcen. Wir müssen Lebenspunkte verwalten, mit Ausdauer haushalten, diverse Statistiken zu körperlichen Bedürfnissen wie Hunger und Durst im Blick haben oder auch die Anfälligkeiten und Immunitäten unserer Spielfigur kennen. Spiele blenden uns zu diesem Zweck normalerweise eine Reihe an Informationen ein über die entsprechenden Ressourcen unserer Spielfigur in Form von Balken, Leisten, Timern, Countdowns, bestimmte Formen wie Herzen zum Beispiel und so weiter. Diese Ressourcenmarker sind auch häufig mit bestimmten Farben gefüllt. Um die physische Gesundheit darzustellen, wird beispielsweise, zumindest in älteren Spielen, fast immer Rot verwendet. Natürlich kann sich die Darstellung von Gesundheit von Spiel zu Spiel unterscheiden. In klassischen Spielen überlagern die Gesundheitsdaten meistens immer die präsentierte Spielhandlung, während moderne Spiele die Darstellung von Gesundheitsdaten häufig auch kontextabhängig machen. Also, dass man etwa immer nur dann Informationen über die Gesundheit seiner Spielfigur erhält, wenn die Spielfigur verwundet wird oder sonst wie zu Schaden kommt. Dabei kommen manchmal auch kreativere Darstellungsformen als Balken oder Punkte zum Einsatz. Bei einigen Spielen lässt sich die Gesundheit etwa nur an bestimmten Animationen der Spielfigur ablesen oder ähnliches. Doch ob nun als klassische Gesundheitsleiste oder auch als eine andere Form von Visualisierung. Unterm Strich lässt sich festhalten, so auch Rogers, digitale Spiele überführen Gesundheit, also etwas, was in der Biologie ein komplexer, dynamischer Prozess ist, in berechenbare numerische Daten. Die Übersetzung von Gesundheit in etwas Berechenbares ist jedoch nicht erst mit Computerspielen entstanden. Bei den antiken Vorläufern von Schach bis hin zu Kriegsbrettspielen des frühen 19. Jahrhunderts wurden Spielsteine und Spielfiguren als Abstraktionen für die Anzahl und Art der Soldaten auf dem Schlachtfeld genutzt. In der Rolle als Feldherr oder als kriegführender Staat managte man hier sozusagen die kollektive Gesundheit von ganzen Truppen oder Bataillonen. Dies tat man jedoch immer nur in einem binären Rahmen. Die Soldaten waren entweder lebendig oder tot, und je nachdem war der Ausgang der Schlacht statistisch wahrscheinlicher oder eben nicht. Die Verwaltung von individuellen Gesundheitsdaten geht spielhistorisch auf Dungeons & Dragons zurück. Das bekannte Pen-and-Paper-Rollenspiel von 1974 verlagerte das Thema Gesundheit erstmals von Armeen auf Individuen. Im Unterschied zu dem binären Umgang mit Gesundheit, wo es also nur entweder Leben oder Tod als zwei mögliche Zustände gibt, führt D&D jetzt einen neuen Mechanismus ein, nämlich Trefferpunkte für individuelle Spielfiguren. Der von uns kontrollierte Charakter kann jetzt also eine bestimmte Menge an Treffern einstecken, bevor er tot umfällt. Digitale Spiele griffen in den 1980ern diesen Mechanismus von Trefferpunkten als Inspiration für ihre eigenen Berechnungssysteme auf. Zu Beginn waren das vor allem Spiele, die sich direkt am Fantasy-Setting von D&D orientierten und Elemente aus dem Rollenspiel übernahmen. Rogers nennt hier als Beispiele das Arcade-Spiel Dragon Buster von 1985 von Namco, das als eines der ersten Spiele eine Gesundheitsleiste verwendet. Oder The Legend of Zelda von Nintendo, das ein Jahr später Herzen als Darstellung von Trefferpunkten populär machte. Die Verwendung von Trefferpunkten war gerade auch für Konsolenspiele wichtig im Vergleich zu den Automatenspielen, weil man dadurch die Spielzeit strecken konnte. Während in der Arcade das Prinzip 3 Versuche pro Münze galt, trat das Game Over bei immer mehr Konsolenspielen erst später ein. Man hatte ja bereits den vollen Preis für das Spiel im Voraus bezahlt. Es brauchte also keinen Anreiz mehr, während des Spielens immer wieder Geld in einen Automatenschlitz einzuwerfen. Stattdessen sollten Spiele nun ein möglichst lange andauerndes Erlebnis bieten. Auch wenn frühe Spiele immer noch sehr schwer und die Game Overs zahlreich waren, aber Trefferpunkte verlängerten zumindest die Zeit bis zum nächsten Spieltod. Das heißt, der Mechanismus von Trefferpunkten hatte auch einen Einfluss auf die Verkaufslogik von Konsolenspielen. Rogers stellt nun fest, dass diese Verbreitung von Trefferpunkten eine bemerkenswerte Verschiebung in der Darstellung von Gesundheit in Videospielen darstellt. Nämlich eine, die einen klaren Unterschied zwischen Toden und Debuffs macht. Anders als das übliche Trefferleben bzw. Continue in klassischen Arcade-Spielen wie Pac-Man, machen Trefferpunkte die Gesundheit zu einer Ressource, die ständig überwacht und verwaltet werden muss, um im Spiel überleben und erfolgreich zu sein. Die Gesundheit wird damit, stärker noch als bei den Automatenspielen, zu einem rationalisierbaren Objekt. Im Begriff Rationalität steckt ja auch das Wort Ration, von lateinisch rationis, was Berechnung heißt und was wir aber allgemein als eine Einteilung von einer Teilmenge bzw. eben von Ressourcen begreifen. Trefferpunkte segmentieren in diesem Sinne Gesundheit in diskrete Einheiten, die gezielt, überwacht, prognostiziert und letztendlich kontrolliert werden können. Rogers illustriert diesen Punkt anhand eines besonders plakativen Beispiels, nämlich anhand des Indie-Survival-Spiels Don't Starve von 2013. In Don't Starve geht es darum, mit seinem Spielcharakter möglichst lange bei widrigen Bedingungen in der Wildnis zu überleben. Genretypisch muss man dafür Ressourcen abbauen, Nahrungsmittel sammeln und anbauen, Gegenstände herstellen und so weiter und natürlich auch gegen wilde Kreaturen kämpfen. Dabei muss man auch stets die Gesundheit seines Spielcharakters im Blick behalten. Die Gesundheit wird bei Don't Starve in verschiedenen Dimensionen dargestellt. Zum Beispiel durch Charakterattribute. Neben der normalen physischen Gesundheit gibt es da noch Verstand, also die geistige Gesundheit und auch Sättigung. Dementsprechend ist Hunger auch eines der wichtigsten Gesundheitskonzepte im Spiel. Je stärker der Charakter hungert, desto mehr leert sich die Anzeige für die Sättigung. Daneben gibt es noch weitere Mechaniken, die direkt oder indirekt Einfluss auf die Gesundheit des Spielcharakters haben. Wie zum Beispiel Erfrieren, Überhitzen, Nässe, Lebensmittelverderb, Krankheit, Heuschnupfen oder Gift. Für Rogers übertreibt Don't Starve schon fast die Rationalisierung von Gesundheit. Der Spieler oder die Spielerin muss nicht nur die normale Gesundheitsleiste im Auge behalten, sondern auch andere gesundheitsrelevante Ressourcen, da auch sie die Trefferpunkte reduzieren, wenn sie unter einen bestimmten Wert fallen. Das Spiel zerlegt Gesundheit also in ganz viele unterschiedliche Teilbereiche, die jeweils kontrolliert und gemanagt werden müssen. Das Ganze führt dann für Rogers zu einem extremen Micromanagement der verschiedenen gesundheitsrelevanten Ressourcen im Spiel. Doch warum, fragt sich Rogers jetzt, wird Gesundheit in digitalen Spielen sehr häufig auf diese rationale Weise dargestellt und in Form von Zahlen oder Symbolen operationalisierbar gemacht? Rogers zeigt nun anhand diverser Zitate, er zitiert unter anderem den kanadischen Wissenschaftstheoretiker und Sprachphilosophen Ian Hacking, dass das Aufkommen der empirischen Forschung und der Statistik im frühen 19. Jahrhundert unsere Vorstellung vom objektiven Wissen beeinflusst. Und dass sich mit Blick auf das 21. Jahrhundert diese gewandelte Vorstellung noch weiter verfestigt. Nämlich, dass große Datensätze, also Big Data, uns der objektiven Wahrheit näher bringen als je zuvor. Doch obwohl empirische Daten heute diesen Absolutheitsanspruch bei der Wissens- und Erkenntnisproduktion haben, werden sie selten roh präsentiert, sondern fast immer durch irgendeine Form von Visualisierung dargestellt und interpretiert. Rogers argumentiert nun, dass diese Visualisierung von Daten überwiegend mit männlicher Rationalisierung zusammenhängt. Datenvisualisierungen wirken, sagt er, als Instrumente, durch die oftmals männliche Macht mobilisiert und durchgesetzt wird. Dies liegt vor allem daran, dass die Wissenschaften bis ins 20. Jahrhundert hinein von Männern dominiert wurden. Und auch heute noch sind Disziplinen, in denen es um die Erhebung und Analyse von Daten geht, überwiegend männlich besetzt. Durch diese männliche Dominanz in den datengetriebenen Wissenschaften ist eine soziale Praxis entstanden, die eindeutig männlich geprägt ist. Und selbst wenn Frauen sich hier einbringen, so die einhellige Kritik, übernehmen sie diese männlich geprägten Sicht- und Verhaltensweisen. Rogers bezieht sich hier auf die Geschlechterforscherinnen Catherine MacKinnon und Karen Jones, die MacKinnons Überlegungen weiter ausführt. Beide stellen fest, dass Rationalität und Männlichkeit über die Herstellung von Wissen miteinander verflochten sind und dass, wenn dieses Wissen visualisiert wird, ein Machtgefälle durch den männlichen Blick entsteht. Der Begriff des männlichen Blicks, der Male Gaze, kommt ursprünglich aus der feministischen Filmtheorie und bedeutet, dass das Dargestellte von einer männlichen, heterosexuellen Perspektive ausgeht. Darstellungen von Daten oder mit anderen Worten die visuelle Herstellung von Wissen sind demnach also in aller Regel ein männlicher Blick auf dieses Wissen. Das gilt auch für die Medizin, wo das Machtgefälle zwischen dem männlichen Blick auf der einen Seite und dem weiblichen Körper als Untersuchungsgegenstand auf der anderen Seite besonders deutlich wird. Rogers zitiert hier weitere Untersuchungen und Texte aus den Gender Studies, die sich kritisch mit der anatomischen Forschung seit dem 19. Jahrhundert und der Geschichte der Medizin auseinandersetzen. Demnach galt die männliche Anatomie lange Zeit als Ausgangspunkt, als die Standardnorm, an der die weibliche Anatomie gemessen wurde. Der weibliche Körper wurde als Abweichung von einer männlichen Norm gesehen. Männliche Macht, so die Kritik, wird also auch in der Medizin, teils bis heute unter dem Deckmantel objektiver Untersuchungsmethoden ausgeübt. Die Visualisierung von Gesundheit in Spielen, so Rogers weiter, spiegelt im Prinzip den männlichen Blick auf die Welt. Unter dem herrschenden Paradigma der männlichen Rationalität wird Gesundheit in Spielen als eine Ressource betrachtet, die verwaltet, überwacht und kontrolliert werden muss. Eine wie auch immer konnotierte weibliche Sicht auf Gesundheit kommt in Spielen normalerweise nicht vor. Unter der Perspektive der männlichen Rationalität könnte man jedoch nicht nur die Gesundheit, sondern auch eine Vielzahl anderer Funktionen in Spielen betrachten. Spiele sind ja häufig voll von Ressourcenmanagement und irgendwelchen Systemen, die irgendetwas messen, ob nun die Munition von Waffen, die Anzahl der Gegenstände in einem Inventar, das Leveln von Charaktereigenschaften und so weiter. Rogers stellt aber fest, dass Gesundheit eine zusätzliche Ebene von Komplexität aufweist. Für ihn hängt die Art und Weise, wie digitale Spiele Gesundheit darstellen und normalisieren und wie wir als Spielenden dann damit umgehen, eng mit der sogenannten Biomedikalisierung zusammen. Rogers bezieht sich auf einen Text aus dem Buch Biomedicalization, Technoscience, Health and Illness in the US, veröffentlicht 2010 von der Duke University Press. Hier wird zunächst unterschieden zwischen der Medikalisierung und der Biomedikalisierung. Mit den Begriffen Medikalisierung und Biomedikalisierung werden hier zwei verschiedene sozialhistorische Phänomene der Medizin in den westlichen Industriestaaten beschrieben. Die Medikalisierung bezeichnet einen Zeitraum ab dem Beginn des Kalten Krieges, also ungefähr ab den 1950er Jahren, wo die Medizin und ihre Medikamente und Diagnoseverfahren sich immer weiter verbesserten und eine gut ausgebildete Ärzteschaft entstand. Die Biomedikalisierung entfaltet sich dann ab Mitte der 1980er Jahre, als digitale Technologien langsam, aber zunehmend in der Medizin eingesetzt wurden. Im Unterschied zur Medikalisierung während der Nachkriegsjahrzehnte findet jetzt plötzlich eine Verschiebung statt. Die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten wird durch biotechnologische Innovationen ergänzt oder gar ersetzt. Medizinische Informationen und Produkte werden immer zugänglicher auf einem wachsenden Gesundheitsmarkt und ermöglichen es so, den Menschen ihre Gesundheit selbst zu überwachen und zu steuern. Bei der Biomedikalisierung handelt es sich also um die zunehmende Durchdringung von medizinischem Wissen und biotechnologischen Innovationen in der Gesellschaft. Durch die Verbindung mit dem Rationalismus werden dabei körperliche Erfahrungen und qualitative Aspekte des täglichen Lebens in quantifizierbare Daten überführt. Medizinische Forschungen und Untersuchungen finden vornehmlich datengesteuert statt. Die Krankenkassen und der Staat legen Gesundheitsdatenbanken an. Es entsteht im Allgemeinen das, was man als Health 2.0 bezeichnet, also die umfassende Digitalisierung und Technisierung der Medizin. Durch die schiere Menge an Gesundheitsdaten entstehen auch Statistiken über Krankheiten und damit verbunden Risikobewertungen. Rogers führt nun aus, dass sich unter anderem dadurch der Blick auf die Gesundheit ändert. Symptomfreiheit bedeutet nicht automatisch, dass man gesund ist. Es besteht immer das Risiko, bereits erkrankt zu sein. Und dieses Risiko bestimmt sich individuell. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie die Statistik zeigt. Je nachdem, welchen Lebensstil man pflegt, welche Nahrung man zu sich nimmt, über welche finanziellen Mittel man verfügt und so weiter. Die Gesundheit wird damit zur Eigenverantwortung. Eine Eigenverantwortung, die durch den wachsenden Gesundheitsmarkt gefördert wird, durch zugängliche Gesundheitsinformationen oder durch Medizintechnik für EndanwenderInnen. Infolge wird die eigene Gesundheit nun immer häufiger gemessen und überwacht. Und wer das nicht tut und krank wird, ist sozusagen selbst schuld. Rogers bemerkt nun, dass die Herausbildung der Biomedikalisierung zeitlich ziemlich genau zusammenfällt mit der zunehmenden Beliebtheit von Gesundheitsbalken und Trefferpunkten in Videospielen. Er bezieht sich an dieser Stelle wieder auf einen Begriff, den Michel Foucault geprägt hat, nämlich auf den Begriff Dispositiv. Allerdings bezieht er sich nicht direkt auf Foucaults Beschreibung, sondern darauf, wie dieser Begriff durch den italienischen Philosophen Giorgio Agamben in seinem Text »Was ist ein Dispositiv?« besprochen wird. Ein Dispositiv im Foucaultschen Sinne ist, kurz gesagt, so etwas wie eine Verbindung oder Konstellation zwischen ganz verschiedenen Elementen der Gesellschaft, die zum Zwecke der Machtausübung besteht. Also wenn zum Beispiel bestimmte Institutionen, Vorschriften, Gesetze, wissenschaftliche Aussagen und so weiter auf eine Weise zusammenwirken, dass sie unsere alltäglichen Diskurse und Praktiken bestimmen. Dadurch wird dann auch festgelegt, welches Verhalten als normal gilt und was nicht. Und somit Macht in einer Gesellschaft ausgeübt. Indem also eine bestimmte Gruppe oder Individuen als unnormal markiert und behandelt werden und andere wiederum als normal, entsteht dann natürlich immer ein gewisses Machtgefälle. Im Englischen wurde Dispositiv bei Agamben mit Apparatus, also Apparatus, übersetzt. Dieses Wort, also Apparatus, übernimmt Rogers für seine weiteren Überlegungen. Er weist darauf hin, dass ein Apparatus nach Agamben nicht nur aus gesellschaftlichen Elementen wie Institutionen und Gesetzen besteht, wie es der Dispositivbegriff im Foucaultschen Sinne betont, sondern auch alltägliche technologische Instrumente enthält, wie zum Beispiel Mobiltelefone, Computer und ja, sogar Gaming-Controller oder Videospiele. Er stellt deshalb zunächst fest, dass Gesundheit in digitalen Spielen als ein Teil des biomedizinischen bzw. des biomedikalisierten Apparatus fungiert. Damit, wie Spiele Gesundheit darstellen, so Rogers, bestimmen oder verändern sie unser Verhalten. Hier beruft er sich abermals auf Foucault, der in seiner Vorlesung über Biopolitik mit seinem Begriff des Unternehmers seiner selbst beschrieben hat, wie sich Macht in unserer individualisierten Gesellschaft entfaltet, nämlich auf der individuellen Ebene der einzelnen Subjekte, die die gegebenen Machtverhältnisse so stark verinnerlichen, dass sie ganz ohne Zwang von außen danach handeln. Der Unternehmer seiner selbst unter einem biomedikalisierten Regime nimmt Rogers zufolge bestimmte Machtverhältnisse im Kontext von Biomedizin und Biopolitik auf, richtet sie nach innen und verhält sich entsprechend. Die männliche Rationalität, der männliche Körper als Idealbild und die damit verbundene Objektivierung von Gesundheit gelten deshalb als das Normale, an dem man sich ausrichtet. Es ist normal und daher geboten, die eigene Gesundheit zu messen, zu überwachen und zu optimieren, um Risikofaktoren zu minimieren und den Output an Leistung zu erhöhen. Für unser persönliches Vorankommen, aber auch im Sinne der Biopolitik für ein Funktionieren unseres Körpers innerhalb unserer Konsum- und Arbeitsgesellschaft. Dies betrifft dann nach Rogers auch die Darstellung von und den Umgang mit Gesundheit in digitalen Spielen. Um das nochmal abschließend zu illustrieren, wie ein digitales Spiel als Teil des biomedikalisierten Apparatus wirkt und auf diese Weise unser normatives Verhalten mitbestimmt und reproduziert, wirft Rogers einen Blick auf das Multiplayer-Online-Rollenspiel Fallout 76. Fallout 76 stammt vom US-amerikanischen Entwickler Bethesda und wurde 2018 ebenfalls von Bethesda veröffentlicht. Es handelt sich, wie gesagt, um ein Online-Rollenspiel. Und es spielt in der postapokalyptischen Welt der bekannten Fallout-Reihe. Genauer gesagt spielt es in einem Ödland namens Appalachia, das Teile der früheren Bundesstaaten Virginia und West Virginia umfasst. Als SpielerInnen verlassen wir mit unserem Charakter den Atombunker Vault 76, und zwar 25 Jahre nach einem Atomkrieg. Unsere Aufgabe ist es, das zerstörte und verseuchte Ödland wieder neu zu besiedeln. Mit der Zeit trifft man auf diverse Fraktionen, die in Appalachia leben, und legt sich mit mutierten Tieren und Menschen an. Fallout 76 gilt als sogenanntes Softcore-Survival-Spiel. Stirbt der Spielcharakter, geht zwar nicht der gesamte Fortschritt verloren, aber man verliert die Gegenstände, die man bei sich führt, und muss diese dann schnell wieder einsammeln, bevor es andere SpielerInnen tun. Ähnlich wie bei Don't Starve nimmt auch in Fallout 76 das Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle ein. Auf der linken Seite des Head-Up-Displays sieht man einen Balken für die Trefferpunkte, also die allgemeine Gesundheit des Spielcharakters. Und auf der rechten Seite befinden sich Balken für Hunger, Durst und für AP. AP, das steht für Aktionspunkte, die im Grunde die Erschöpfung bzw. Ausdauer des Charakters widerspiegeln. Jede körperliche Aktion in Fallout 76 kostet AP. Aber auch Hunger und Durst haben Einfluss auf Aktionspunkte. Überanstrengt sich der Charakter bzw. leidet er an Hunger oder Durst, kann er beispielsweise nicht mehr sprinten oder andere körperliche Aktionen ausführen. Umgekehrt besitzt man bei voller Hunger bzw. Sättigungsleiste etwas mehr Lebenspunkte und eine höhere Krankheitsresistenz. Und eine gefüllte Durst bzw. Hydrationsleiste führt ebenfalls zu einer besseren Krankheitsresistenz sowie zu einer erhöhten Regeneration von Aktionspunkten. In Fallout 76 wird also, wie in vielen anderen Spielen auch, Gesundheit numerisch dargestellt und als eine Ressource betrachtet, die verwaltet, überwacht und kontrolliert werden muss. Indem der Spielcharakter gut genährt, gut hydriert und gut ausgeruht bleibt, optimiert man dessen Leistung. Versäumt man ein ausreichendes Management der Gesundheit, erhöht sich das Risiko für Schäden und Misserfolge. Nach Rogers wirkt der biomedikalisierte Apparatus in Fallout 76, wie auch in anderen Spielen, durch das Einüben des Gesundheitsmanagements. Die Darstellung von und der Umgang mit Gesundheit im Spiel normalisiert unser Verhalten als BürgerInnen im Rahmen einer individualisierten Biopolitik, die vom männlichen Idealkörper und einer männlichen Rationalität ausgeht. Dies zeigt sich in Fallout 76 vor allem daran, wie das Spiel mit Krankheiten umgeht und diese in das Gameplay einführt. Denn es gibt hier über 20 verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Ruhr, auch als Dysenterie bekannt, eine durch Bakterien ausgelöste Entzündung des Dickdarms, oder aber Parasiten wie Blutwürmer oder Ausschläge, Pocken und so weiter. Diese Krankheiten treten immer als Folge von Fehlverhalten oder einer schlechten Ressourcenverwaltung ein. Wenn man zum Beispiel oft genug kontaminiertes Wasser trinkt, steigt die Chance, eine Krankheit wie Ruhr zu bekommen. Weitere potenzielle Gefahren sind zum Beispiel das Schlafen auf einer dreckigen Matratze oder der Kontakt mit infizierten Gegnern. Auch bei kritischen Werten für Hunger oder Durst erhöht sich das Krankheitsrisiko. Die Anfälligkeit für Krankheiten im Spiel funktioniert also als ein kalkulierbarer und vermeidbarer Zustand, der auf verschiedenen Ebenen verwaltet werden muss. Denn, wie bereits ausgeführt, definieren wir innerhalb des biomedikalisierten Apparatus Krankheit immer in Abgrenzung zu Gesundheit. Gesundsein ist das Normale und Kranksein das Pathologische, das häufig infolge bestimmter vermeintlich vermeidbarer Lebensstilentscheidungen eintritt. Also durch unnormales, fahrlässiges Verhalten, das wir als Unternehmer unserer selbst ja auch vor uns selbst zu verantworten haben. Und dadurch, dass uns Gesundheitsdaten und das allgemeine medizinische Wissen ständig die Gefahr vor Augen führen, ins Pathologische abzurutschen, ist es implizit unsere biopolitische Pflicht, unser persönliches Risiko von Krankheiten zu managen und entsprechend einzudämmen. Viele Krankheiten, vor allem in digitalen Rollenspielen, so Rogers, arbeiten innerhalb dieses Rahmens und verstärken so die Reproduktion biomedikalisierten Verhaltens auf individueller Ebene. Hat der eigene Spielcharakter in Fallout 76 sich einmal mit einer Krankheit angesteckt, wirkt sich diese Krankheit als Debuff auf die Charakterwerte aus. So erhält man zum Beispiel Abzüge auf bestimmte Attribute oder die Kosten für Aktionspunkte steigen, wenn man bestimmte Aktivitäten ausführt. Leidet man zum Beispiel an Hitzewallungen, erhält man -2 auf Ausdauer. Oder ist man etwa von radioaktiv verseuchten Würmern befallen, muss man +50% mehr Schaden einstecken, wenn man radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist. Diese Auswirkungen dauern meist eine Viertelstunde an und können mit Heilmitteln behandelt werden oder auch mit dem Symptomat, einem intelligenten Medizinautomaten, der an bestimmten Orten steht und sich per Knopfdruck bedienen lässt. Informationen darüber, mit welcher Krankheit der Spielcharakter sich infiziert hat und welche Auswirkungen das auf die Charakterwerte hat, kann man jederzeit im Pip-Boy aufrufen. Der Pip-Boy ist ein tragbarer Computer, der sich am Handgelenk des Spielcharakters befindet. Pip steht für Personal Information Processor. In der Welt von Fallout gehört ein Pip-Boy zur standardmäßigen Ausrüstung aller BewohnerInnen eines Vaults, also einem der Atombunker der sogenannten Vault-Tec Corporation. Hier wird auch nochmal deutlich, wie Rogers betont, dass das Spiel Krankheiten in der Spielwelt selbst als etwas darstellt, das durch Informationen in einem Computer verarbeitet und kontrolliert werden kann und damit vollständig rationalisierbar ist. Im letzten Teil seines Textes beschäftigt sich Rogers mit den Problemen, die sich für ihn aus einer zunehmenden Normalisierung eines rationalistischen Umgangs mit der eigenen Gesundheit ergeben. Digitale Spiele, so sagt er ja, können zu dieser Normalisierung beitragen, indem sie Gesundheit zu etwas machen, das man bearbeiten, kontrollieren und managen kann. Dabei bezieht er sich abermals auf Texte aus der Geschlechterforschung bzw. feministisch geprägte Theorien und Überlegungen. So führt Rogers aus, dass der männliche Blick in unserer Gesellschaft bereits vor ein paar Jahrzehnten dazu führte, dass man von Frauen erwartete, ihre eigene Gesundheit zu bearbeiten, zu kontrollieren und zu managen. Man denke hier an diesen großen Diäten- und Abnehmmarkt und dem damit verbundenen Schönheitsideal von einer schlanken Frauenfigur. Heute setzt der biomedikalisierte Apparatus Frauen einer nie dagewesenen Kontrolle ihrer Körper durch überwiegend von Männern entwickelte Soft- und Hardware aus. Doch auch für Männer wird es brenzlig, so Rogers. Männer und ihre Gesundheit werden heute selbst sozusagen zum Opfer ihres eigenen Blickes. Denn auch Männer stehen heute unter dem gesellschaftlichen Druck, einen optimalen Gesundheitszustand zu erreichen, der aber natürlich immer unerreichbar bleibt. Und wenn sie versuchen, sich von der männlich geprägten, medikalisierten Selbstüberwachung abzuwenden, schwächen sie ihre individuelle Position innerhalb des patriarchalen Gesundheitssystems und verlieren damit verbundene Privilegien. Die Konsequenzen einer starken Betonung der Eigenverantwortung für unsere Gesundheit lassen sich daher für Rogers vor allem bei Männern deutlich erkennen. Denn hier zeichnet sich auch ein gewisser Konflikt ab. Auch wenn sich das Bild von Männlichkeit im 21. Jahrhundert wandelt, Attribute wie Stärke und Selbstbestimmung sind weiterhin deutlich männlich konnotierte Identitätsmerkmale. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand eines Mannes, dann wird es schwierig, eine solche Identität noch aufrechtzuerhalten, die durch klassisch männlich verstandene Merkmale bestimmt wird. In Folge, so Rogers, meiden Männer eher den Kontakt mit Gesundheitsdienstleistern. Oft nehmen sie medizinische Versorgung nicht oder zu spät in Anspruch, weil sie glauben, dass sie aufgrund ihrer männlichen Identität nicht sofort um Hilfe bitten sollten. Für diesen Konflikt zwischen der klassischen männlichen Identität und der Inanspruchnahme medizinischer Hilfe zahlen Männer jedoch einen hohen Preis, wie Rogers bemerkt. Männer weisen eine höhere Sterblichkeitsrate bei bestimmten Krebsarten und anderen Erkrankungen auf. Sie beteiligen sich häufiger an risikobehafteten Aktivitäten wie übermäßigem Alkoholkonsum und hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr. Und sie leiden unter psychosozialer Belastung, wenn ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird, vor allem durch medizinische Diagnosen wie Hoden- oder Prostatakrebs. Kompliziert wird es, wenn Gesundheitsprobleme die sexuelle Leistungsfähigkeit oder die Arbeitsfähigkeit von Männern beeinträchtigen. Denn diese gilt es natürlich schnell wiederherzustellen, um die klassische männliche Identität aufrechtzuerhalten. Historisch betrachtet, so führt Rogers am Ende seines Textes aus, wurde Männergesundheit deshalb darauf ausgerichtet, eher eine Vorstellung von Männlichkeit zu schützen, die mit Macht und Privilegien verbunden ist, als die eigentliche Gesundheit, mit all den negativen Folgen für die Lebensqualität von Männern. Mit diesem kleinen Exkurs am Ende schließt Rogers seinen Text ab und leitet über in sein Fazit, wo er dann nochmal festhält, wie digitale Spiele als Medien der Biomedikalisierung und der männlichen Rationalität fungieren, indem sie die damit verbundenen Ideale und Normen reproduzieren und verstärken, nämlich durch ihre Darstellung von und ihren Umgang mit Gesundheit in Form von Trefferpunkten und anderen Datenvisualisierungen. Also, was lässt sich sagen über Rogers Beschäftigung mit Gesundheit in digitalen Spielen? Erstmal vorneweg. Per se bin ich ein großer Fan der Gender Studies. Gerade in der heutigen Zeit muss man kritische, feministische Theorie verteidigen. Und ich finde es auch wirklich gut, wenn Männer sich mit Geschlechterfragen auseinandersetzen und dabei auch die negativen Auswirkungen auf Männer in den Blick nehmen, die durch das toxische und selbstzerstörerische klassischer männlicher Identitätskonstruktion entstehen. Dies aber natürlich immer unter dem Aspekt, dass Frauen als gesellschaftliche Gruppe und auch Menschen, die sich dem queeren Umfeld zugehörig fühlen oder als solche gelesen werden, unter der Ausübung männlicher Macht insgesamt noch deutlich stärker leiden. Die Betrachtung von Spielen aus feministischer Perspektive ist ja auch im Mainstream von Spielkultur und Gaming-Communities keine absolute Neuheit mehr. Doch haben feministisch geprägte Diskurse, die im Netz geführt wurden, in der Vergangenheit immer wieder zu heftigen Gegenreaktionen geführt. Insbesondere dann, wenn diese Diskurse von Frauen ausgingen. Man erinnere sich nur an die sogenannte Gamergate-Bewegung, also diese rechte, reaktionäre Hetze gegen vor allem bestimmte Frauen, die sich für eine weibliche Perspektive auf Spiele und in der Spieleentwicklung stark gemacht haben. Insofern bin ich erstmal für jeden Beitrag super dankbar, der sich kritisch mit Geschlechterfragen im Kontext von digitalen Spielen auseinandersetzt. Was Rogers Text anbelangt, habe ich aber natürlich trotzdem ein bisschen Kritik im Gepäck. Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass Rogers seine eigentliche These, also dass die Darstellung von Gesundheit in Spielen männliche Macht reproduziert und verstärkt, dann doch am Ende relativ dünn unterfüttert. Das ist sicherlich auch der Textform geschuldet. In einem Essay passen natürlich weniger Informationen rein als in einem ganzen Buch. Dennoch reißt Rogers zu viel nur an und führt zu wenig aus. Und das Wenige, das er ausführt, wiederholt er häufig, ohne dem etwas Neues hinzuzufügen. Am Ende sind bei mir dann doch viele Fragen offen. Wenn ihr mir beim Referieren des Textes nicht so gut folgen konntet, dann liegt das wahrscheinlich auch daran, dass ich selbst Schwierigkeiten hatte, Rogers Ausführungen eine, ja, sagen wir, gewisse Kohärenz abzugewinnen. Also, ich habe verstanden, dass digitale Spiele, wenn man sie als Ausdruck unserer Gesellschaft und Kultur betrachtet, uns in Eigenverantwortlichkeit einüben und dass dies insbesondere auch für den Umgang mit unserer digitalen Gesundheit gilt. Und dass dabei irgendwie auch männliche Macht eine Rolle spielt, durch die Art und Weise, wie Gesundheitsdaten in Spielen visualisiert werden. Doch gleichzeitig hat diese These für mich auch ihre Grenzen. Ich kann ja verstehen, dass das in klassischen bzw. klassisch geprägten Spielen ein echter Faktor ist, vor allem bei so männlichen Machtfantasien wie zum Beispiel Doom. Aber ich denke nicht, dass man Rogers These allgemein auf moderne Spiele übertragen kann. Das Medium ist ja mittlerweile so ausdifferenziert und bildet so viele unterschiedliche Perspektiven ab, dass die Darstellung von Gesundheit in Spielen, trotz ihrer ihr zugrunde liegenden datenverarbeitenden Logik, eine männlich-rationalistische Prägung unterlaufen kann. Dies nicht zuletzt durch die unzähligen und immer wieder auch Diversität betonenden Indie-Games der letzten zwei Jahrzehnte. Ich habe mich auch gefragt, warum Rogers sich ausgerechnet für die Beispiele Don't Starve und Fallout 76 entschieden hat. Klar, in diesen Spielen werden diverse Krankheiten und andere Gesundheitsprobleme simuliert. Aber das ist mir an der Stelle etwas doppelt gemoppelt, weil es in beiden Spielen ja zentral um das Gesundheitsmanagement des eigenen Charakters geht. Damit untermauert Rogers natürlich seine Ausführung, dass Spiele uns in die individuelle Optimierung der eigenen Gesundheit einüben. Doch gerade wenn man Begriffe wie Biopolitik und Biomedikalisierung bespricht, hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich Spiele anschaut, die aus der Perspektive einer Institution die Verwaltung der Gesundheit ganzer Gruppen von Individuen darstellen. Also etwa Krankenhaussimulationen wie Theme Hospital oder generell irgendein Spiel, wo man Gruppen von Lebewesen überwachen und steuern muss. Was für mich auch nicht ganz nachvollziehbar dargestellt wurde, war, wie genau die Visualisierung von Gesundheitsdaten in Spielen mit dem sogenannten männlichen Blick zusammenfällt. Also mir ist schon klar, dass sich das historisch ableiten lässt. Männer haben historisch betrachtet immer schon die Hoheit über die Verarbeitung von Daten gehabt, aus denen sie dann Visualisierungen für Lehre und Forschung in Medizin und Wissenschaft erstellt haben. Der Umgang mit Gesundheitsdaten erfolgte also lange Zeit quasi exklusiv aus der Perspektive westlicher weißer Männer. Und digitale Spiele knüpfen klassischerweise hier an. Das führt Rogers ja aus. Trotzdem hätte Rogers an der Stelle beispielsweise noch auf ein Spiel eingehen können, bei dem man unmittelbar in die Rolle eines, Klammer auf, männlichen, Klammer zu, Mediziners oder Wissenschaftlers schlüpft. Zum Beispiel bei einer OP-Simulation wie Trauma Center oder ähnlichem, wo der männliche Blick nochmal unmittelbarer hätte besprochen oder besser veranschaulicht werden können. Doch wie seht ihr das eigentlich? Ist die Kritik berechtigt, dass die Darstellung von Gesundheit in Spielen männliche Macht reproduziert und verstärkt? Nehmt ihr das wahr, dass Spiele euch im Umgang mit eurer eigenen Gesundheit sogar irgendwie beeinflussen? Oder würdet ihr sagen, das ist ein klassischer Fall von Overanalyzing? Vielleicht kennt ihr sogar Spiele, die ganz anders mit dem Thema Gesundheit umgehen und hier als positive Gegenbeispiele herhalten. Lasst es mich gerne wissen und schreibt es auch in die Kommentare zu diesem Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Am meisten freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify. Für mehr Infos über mich und das Projekt schaut gerne auch auf ludoskop.de vorbei. Bei Anregungen oder Fragen bin ich auch immer per Mail erreichbar unter jan@ludoskop.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich darauf, euch in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut!